Morgen.
Ich fand den Lobpreis jetzt wirklich auch klasse. Fokussiert auf das Wichtigste, auf das Eigentliche, auf Jesus. Und was das Ganze mit Erfolg zu tun hat, das werden wir jetzt gleich hören. Und es passt auch super in der Einleitung, das, was wir eben gehört haben von Dr. Billy Graham. Wer kennt ihn nicht? Ja, ich finde, ein ganz gewaltiges Vorbild. Auch was Erfolg betrifft. Nicht so sehr, was den Verdienst betrifft, ja, und die vielen Menschen und dass er es auf die Titelseite vom Spiegel geschafft hat, sondern es geht ganz eigentlich um einen ganz anderen Erfolg noch, einen Erfolg, der ihm auch sehr, sehr wichtig war. Die Serie, die wir jetzt hier anschauen, was du wissen solltest im Blick auf uns, ja, das sind so die wichtigsten Dinge, die wir uns eigentlich anschauen, ja, so diesem Leben zählen, Geld, Erfolg. Nächste Woche geht's um Konflikte, dann natürlich auch um dich und um Gott. Heute geht's um Erfolg. Ich werde euch wiederum, das ist mir ganz wichtig, am Anfang zu sagen, hier kommt nicht der perfekte Vortrag über Erfolg im Leben, ja, ich bin hier echt nicht der Profi, um irgendwelche ausgeklügelten Erfolgsrezepte zu präsentieren, sondern ich mache es mir einfach ganz einfach. Ich nehme das, was hier in der Bibel steht und versuche euch das weiterzugeben, was Jesus über Erfolg sagt. Ja? Und ich sage euch aber erstmal, was Wikipedia über Erfolg sagt. Da schaut man ja auch gewöhnlich mal nach. Ja? Das ist zwar nicht der Schlüssel aller Weisheit, aber manchmal finde ich, sind so einfache Begriffe auf den Punkt gebracht. Da heißt es, der Begriff Erfolg bezeichnet das Erreichen selbstgesetzter Ziele. Das gilt sowohl für einzelne Menschen als auch für Organisationen. Bei Zielen kann es sich um eher sachliche Ziele, wie zum Beispiel Einkommen handeln, oder um emotionale Ziele, wie zum Beispiel Anerkennung. Und das sind gerade auch zwei Dinge, die wir uns jetzt anfangs anschauen werden. Und zwar schauen wir uns gemeinsam mal den Text an, um den es heute Morgen geht. Schlagt mal auf, Lukas Kapitel 16. Ich lese euch mal die Verse 14 bis 18 vor. Lukas Kapitel 16, die Verse 14 bis 18. Da steht, und dies alles hörten aber auch die Pharisäer. Was hörten sie? Das, was wir letzte Woche gehört haben. Letzte Woche ging es um Geld. Und nicht nur um Geld, sondern wie Geld auch manchmal zum Gott wird. Und Jesus hat ziemlich klare Worte gesprochen, war ziemlich kernig. Und dass es angekommen ist, sehen wir bei den Pharisäern. Ja, die waren nämlich ziemlich stinkig gewesen. Dies alles hörten aber die Pharisäer, die sehr geldliebend waren, und sie verhöhnten ihn. Und er sprach zu ihnen, ihr seid es, die sich selbst rechtfertigen vor den Menschen. Gott aber kennt eure Herzen, denn was unter den Menschen hoch ist, ist ein Gräuel vor Gott. Das Gesetz und die Propheten gehen bis auf Johannes. Von da an wird die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigt. Und jeder dringt mit Gewalt hinein. Es ist aber leichter, dass der Himmel und die Erde vergehen, als dass ein Strichlein des Gesetzes wegfalle. Jeder, der seine Frau entlässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch. Und jeder, der die von einem Mann entlassen heiratet, begeht Ehebruch. Bis dahin. Ich habe jetzt die glorreiche Aufgabe, das Ganze zusammenzufassen, wo eigentlich jeder Vers eine Predigt in sich wäre und man fragt sich, Moment, ist Jesus noch bei der Sache hier oder warum kommt er jetzt plötzlich mit Ehe und Strichlein im Gesetz und alles? Das ist jetzt meine Auslegung, ja. Ich habe auch darüber gebetet, ich habe auch mal geschaut, was sagen andere Kommentare dazu. Aber ich glaube, für mich persönlich ist die Sache rund. In Kapitel 16, es ging um Geld, es ging auch da ein Stück weit um Erfolg im Leben. Wir haben hier vier Dinge und die will ich euch gerade zeigen, die steht hier unten drunter. Es geht hier einmal um Geld, es geht um den Ruf, es geht um Freiheit und es geht um ein bequemes Leben. Aber das ist noch nicht mein Hauptthema, das kommt erst gleich. Ich kann es auch ganz kurz machen. Vers 14 heißt es, dies alles hörten aber auch die Pharisäer, die geldliebend waren und sie verhöhnten ihn. Wir haben letzte Woche gesehen, es ist eine Sackgasse, zu meinen, dass Geld glücklich macht. Ganz einfach. Jesus sagte, ihr könnt entweder Gott dienen oder dem Geld. Und wenn wir dem Geld dienen, dann ist es nicht mehr Geld, dann ist es ein Gott. Ich muss die Predigt ja nicht wiederholen von letztem Mal. Wer nicht da war, kann sich die im Internet anhören. Übrigens ohne Passwort. Gut, dann kommen wir schon zum zweiten Punkt. Der Ruf. Im Vers 15 heißt es, und er sprach zu ihnen, ihr seid es, die sich selbst rechtfertigen vor den Menschen. Für sie hing Erfolg sehr stark ab von Anerkennung. Das war für sie extrem wichtig. Sie waren um ihren Ruf besorgt. Deshalb rechtfertigten sie sich selbst. Sie sagten, schaut uns an, wie fromm wir sind. Schaut uns an, wie gute Christen wir sind. Ich sage es jetzt mal über die guten Juden, ja. Aber wie gläubig wir sind. Sie waren um ihren guten Ruf besorgt. Aber, es heißt hier weiter, aber Gott kennt eure Herzen. Wir können was vormachen, ja. Wir können nach außen hin auf einen Ruf achten, aber Gott kennt unsere Herzen. Gott sieht in das Innere hinein, was wir gerne auch für uns behalten. Und dann sagt er, denn was unter den Menschen hoch ist, ist ein Gräuel vor Gott. Das heißt nicht unbedingt ein guter Ruf. Es ist schön, wenn man einen guten Ruf hat. Billy Graham hat einen guten Ruf, bis heute noch. Nicht bei allen, aber weltweit ist er doch eine sehr angesehene Person. Das ist an sich nichts Schädliches. Aber es ist was Schädliches, wenn das unser Ein und Alles wird. Wir haben letzte Woche über Status gesprochen. Oder auch hier war es die Religion. Die Religion wurde bei diesen Leuten zum Götzen. Und immerhin, wer hat Jesus ans Kreuz gebracht? Das war unter anderem dieses stark ausgeprägte Verständnis von Religion, von ihrem Glauben. Deswegen macht Jesus diese Aussage. Das ist aber häufig leider auch unser Erfolgsrezept, das mit dem guten Ruf. Uns ist das wichtig. Die wenigsten von uns leben nach diesem Motto, ist der Ruf mal ruiniert, lebt sich frei und ungeniert. Ja? Sondern uns ist der Ruf wichtig. Das ist an sich, wie gesagt, auch nichts Schlimmes, aber wenn das unser Erfolgskonzept ist, dass wir dadurch versuchen, Anerkennung zu bekommen, dann ist das wiederum eine Sackgasse. Denn letztendlich werden wir unehrlich und unloyal gegenüber den Mitmenschen und gegenüber Gott. Das ist manchmal auch in christlichen Kreisen zu beobachten. Auch ein Pastor vielleicht. Ich werde gleich über ein Thema sprechen, da werde ich dieses Thema Ruf nochmal ansprechen, warum auch viele Pastoren dieses Thema meiden. Der dritte Punkt hier, der lautet Freiheit. Im Vers 16 heißt es, das Gesetz und die Propheten gehen bis auf Johannes. Von da an wird die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigt und jeder dringt mit Gewalt hinein. Die Menschen damals, Jesus nimmt hier Bezug auf das Gesetz und die Propheten, da war viel die Rede von dem Messias, also eigentlich von Jesus. Aber die Juden, die waren so fixiert darauf, sie warteten auf ihren Messias und sie hatten ganz konkrete Vorstellungen, wie dieser Messias zu sein hat. Und sie stellten alles Mögliche an, um dieses römische Reich sozusagen die Herrschaft zu beenden. Und tatsächlich sagt Jesus, diese Botschaft vom Reich Gottes wurde verkündigt und Jesus kommt jetzt und sagt auch, das Reich Gottes ist angebrochen, aber sie haben es nicht registriert. Jesus war ihnen zu soft. Ich habe neulich die Geschichte von Ben-Hur gelesen. Ich habe ja diesen Film, haben schon viele gesehen. Aber das Buch ist hochinteressant. Da lernt man ein bisschen was von der jüdischen Kultur kennen. Und es zeigt ein bisschen was, wie die Leute auch damals getickt haben. Und tatsächlich, sie waren von Jesus enttäuscht, weil Jesus ihnen nicht mit Gewalt das Reich Gottes gebracht hat. Da gab es die Zeloten, ja, auch ein Nachfolger, das waren die Freiheitskämpfer. Auch Jesus hatte einen in der Truppe gehabt, Simon, den Zelot. Oder auch Judas Ischariot. Wir hatten mal über Judas gesprochen hier in der Gemeinde. Und wir haben mal das Positive oder versucht, uns in die Lage von Judas reinzuversetzen. Ich vermute, auch er, ihm ging das Ganze zu langsam. Er wollte das mit der Brechstange machen. Mit Gewalt reindrängen, das Reich Gottes verbreiten. Warum? Weil sie Freiheit wollten. Petrus war ja auch so ein bisschen so ein Kandidat gewesen, ja. Und ich glaube, dieses Konzept, das Erfolgskonzept von Freiheit, das verfolgen wir auch. Und wir sind nicht bereit, für Freiheit unser Leben zu lassen. Das sind wir viel zu soft, ja. Uns geht es mehr um uns selbst. Ich, mich, meiner, mir. Wir wollen uns selbst verwirklichen. Wir wollen selbst die Freiheit haben. Wir wollen frei sein. Und manchmal auch im Blick auf unser Christsein. Einige von euch kommen halt gerade aus Kreisen, die sehr eng waren, wo man so ein Korsett umgeschnürt hatte und man reißt das von sich. Und auch da muss man aufpassen, dass man jetzt sagt, so und jetzt ist mein Erfolgsmodell Freiheit. Dass man dann alle Krücken von sich wirft. Und die Gefahr, die dann besteht, ist, dass man dann auch schnell das Wort Gottes verdreht. Dass man zum Beispiel sagt, ach, das kann man heute nicht mehr so sehen oder das ist mir jetzt zu eng und so weiter. Und da sind wir nämlich beim vierten Punkt, bei dem bequemen Leben. Jesus sagt nämlich im Vers 17, es ist leichter, dass der Himmel und die Erde vergehen, als dass ein Strichlein des Gesetzes wegfalle. Also das macht Jesus mal deutlich im Blick auf Freiheit. Es bleibt bestehen. Und im Blick auf ein bequemes Leben, Leute, aufpassen. Wenn ihr euch eure Freiheit so strickt, dass ihr möglichst ein bequemes Leben haben möchtet, dann müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht sozusagen das Kind mit dem Bade auskippt. Und ich glaube, aus diesem Grund bringt Jesus jetzt ein Thema rein, was eigentlich völlig nicht dazugehört. Denn er sagt im Blick hier drauf, er sagte, das Wort Gottes bleibt. Die Aussagen des Wortes Gottes bleiben. Und wir müssen aufpassen, wenn unser Lebenskonzept ein bequemes Leben ist, dass wir nicht die Dinge über den Haufen werfen, die Gott sagt. Und dieses Beispiel finde ich ein Hammerbeispiel für ein bequemes Leben. Hier heißt es, jeder, Vers 18, der seine Frau entlässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch. Und jeder, der die von einem Mann entlassen heiratet, begeht Ehebruch. Denn die Gläubigen, gerade die Pharisäer, die Schriftgelehrten, hatten eine Sonderregelung geschaffen, zum Beispiel, wie man die Frau in die Wüste schicken kann. Sie waren ja selbstgerecht, ja? Und jetzt mussten sie irgendwie zeigen, wir befolgen die Gebote. Aber was ist denn, wenn bei ihnen mal eine Krise in der Ehe war? Und die gab es damals auch. Da hatten sie zum Beispiel diese Sonderregelung, wenn die Frau das Essen anbrennt, war das ein Grund, sie in die Wüste zu schicken. Also haben sie mal die Herdplatte mal heißer gedreht, ja? Das Feuer mal, den Ofen mal mehr angeheizt, wenn die Frau nicht gespurtet hat, dann hatten sie wenigstens einen Grund, sie wegzuschicken. Warum? Um ein bequemes Leben zu haben. Sie haben ja die Gebote Gottes befolgt. Und Jesus sagt, hey Leute, das kann nicht angehen. Ihr verdreht das Gebot. Es wird nicht ein Strichlein weggenommen von dem. Und das steht. Das ist eine Aussage. Ist das nicht eine Hammeraussage in der heutigen Zeit? Hier geht es ja um Scheidung, Wiederverheiratung. Ein ganz heißes Thema. Auch ein Thema, mit dem möchte sich ein Pastor normal nicht unbeliebt machen. Ja? Was ich dazu sagen will, ist natürlich, wir reisen hier, machen hier kein neues Fass auf. Es gibt Situationen, da ist es wirklich schwierig. Du weißt nicht, du hast so eine Situation, du weißt nicht mehr weiter und da musst du ringen und beten. Aber mir geht es in erster Linie um Situationen, wo heutzutage das total leicht gemacht wird. Ja? Wo wir Vorbilder haben in der Politik, in der Wirtschaft, im Musikbusiness. Vorbilder, wo Leute ein ganzes Land regieren wollen und nicht in der Lage sind, meinetwegen 5 Jahre mit einer Frau zusammen zu sein. Und nicht nur mit einer, sondern die zweite, die dritte, die vierte. Ein ehemaliger Bundeskanzler hat mal gesagt, seine Lieblingsautomarke wäre Audi, weil die hätte auch 4 Ringe wie seine 4 Frauen, ja, so ungefähr. Und das ist tragisch. Wie gesagt, mach kein neues Fass auf, aber merkt ihr, da kribbelt es einem. Erfolg bezeichnet das Erreichen selbstgesetzter Ziele. Sachliche Ziele wie zum Beispiel Einkommen und emotionale Ziele wie zum Beispiel Anerkennung. Und wir stecken uns diese Ziele. Und diese Ziele stellt Jesus hier in Frage. Geld, Ruf, Freiheit, und bequemes Leben. Und jetzt kommen wir zum Höhepunkt des Ganzen. Gott nennt uns ja so. Jesus schaltet wieder um. Wie gesagt, wir sind immer noch in der gleichen Situation und wir haben den Eindruck, was kommt denn jetzt für eine Story? Denn jetzt kommt eine ganz abgefahrene Geschichte. Für manche ist das Märchenstunde, aber es ist etwas, was Jesus weitergibt. Und es gibt sogar Ausleger, die sagen, was wir jetzt hören, ist kein Gleichnis. Es ist eine Geschichte, die sich zugetragen hat, weil hier so ein paar Punkte genannt werden. Hier werden Namen genannt, hier werden Begebenheiten genannt und alles Mögliche. Das weiß ich nicht, ob es Gleichnis oder Geschichte ist. Auf jeden Fall bringt Jesus eine Thematik hoch und stellt sie in Verbindung mit dem, was wir hier gehabt haben. Und wir lesen jetzt mal weiter. In Vers 19 heißt es jetzt, und das ist interessant, uns wird eine Person vorgestellt. Es war aber ein reicher Mann, erstens Geld, das haben wir eben gehört, ja, Erfolg. Er kleidete sich in Purpur und feine Leinwand, also er hat nicht hier so ein Ding hier umgehabt, ja, so eine Leinwand, sondern das war halt ein feiner Stoff, ganz kostbar. Sprich, Status, Ruf, das war sein Ruf, wie er nach außen wirkte. Er lebte alle Tage fröhlich, sprich Freiheit, da haben wir das dritte Ziel wieder, und in Prunk. Da könnte man sagen, gut und bequem. Sprich, Erfolg auf der ganzen Linie. Ja? Interessant. Also ich finde, dass das komprimiert, das dampft das Ganze jetzt nochmal zusammen. Und so eine Person wird uns vorgestellt. Dann, Vers 20, da war aber noch ein Armer. Der hieß Lazarus. Er lag an dessen Tor voller Geschwüre. Und er begehrte sich mit den Abfällen vom Tisch des Reichen zu sättigen. Aber auch die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Also ein ganz furchtbares Lebensschicksal hier. Und natürlich auch eine Schande, wie dieser reiche Mann ihn einfach so an der Tür sitzen lässt. Und vor allen Dingen nicht gerade sehr erfolgreich. Wenn man von Erfolg spricht, da würde man sagen, also der Typ hat mit Sicherheit keinen Erfolg im Leben gehabt. Und eines Tages geschieht, was mit jedem Menschen mal eines Tages geschehen wird, Vers 22. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Während der Körper 3 Meter in den Boden geht, vermutlich wurde er, da gab es so ein spezielles Tal, da kamen diese Armen rein, die wurden dann verbrannt oder was auch immer, er hatte wahrscheinlich gar keine richtige Beerdigung bekommen. Aber während der Körper einfach verrottet oder was auch immer, heißt es hier, also da gibt es auch viele andere Bezugsstellen, lebt die Seele weiter. Die Seele lebt ewig. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. 2. Korinther 5, Vers 8 steht, getrennt von dem Körper heißt Leben in der Ewigkeit. Ist ein Schlüsselvers, ganz wichtiger Vers. Getrennt von dem Körper. Wenn wir mal getrennt sind, das heißt, wenn der Körper stirbt, bedeutet das Leben in der Ewigkeit. Ja, was die Aussage schon mal sagt, ja, es gibt einen Himmel. Ja, es gibt sogar Engel. Und wer kommt in den Himmel? Alle, die ihr Vertrauen in diesem Leben auf Gott, auf Jesus gesetzt haben. Dazu sage ich dann gleich nochmal was. Und obwohl dieser Lazarus, halten wir das fest, obwohl dieser Lazarus gelebt hat wie ein armes Schwein. Ja, ein Schwein lebt nicht besser. Er hing, lag in seinen Geschwüren, er hat Abfall gegessen, obwohl er null Erfolg gehabt hat. Obwohl er Grund gehabt hat, absolut bitter zu sein, hat er offensichtlich alles in diesem Leben auf eine Karte gesetzt. Er hat sein Vertrauen in Gott gesetzt. Glaubt an ihn, trotz seiner schlimmen sozialen Umstände. Und offensichtlich war er nicht an Gott verzweifelt. Das halten wir fest. Und dann heißt es hier weiter, es starb aber auch der Reiche und er wurde begraben. Und da müssen wir auch mal innehalten. Ja, auch Reiche müssen sterben. Ein Onassis, ein Steve Jobs, alle müssen sterben. Die vielen Millionen, die Milliarden, die können einen nicht hier halten. Die können einem vielleicht lebensverlängernde Maßnahmen geben, aber tatsächlich, jeder Mensch muss sterben. Und dann heißt es im Vers 23, und als er im Hades seine Augen aufschlug und in Qualen war. Nebenbemerkung, hier handelt es sich nicht um die Hölle in dem Fall, um die endgültige Hölle. Die wird erst, das lesen wir in Offenbarung 20, nach einem Gericht und so weiter. Das ist auch eine long story. Hier ist das sogenannte Hades, das sogenannte Totenreich gemeint. Aber es ist im Grunde genommen der Vorhof zur Hölle. Auch von diesem Ort, werden wir gleich sehen, gibt es kein Zurück. Also wir sprechen hier über Hölle, ja? Und deshalb, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal das gesagt habe oder wie deutlich ich das gesagt habe, ja, es gibt eine Hölle. Man spricht immer gern vom Himmel und vom ewigen Leben und alles, aber ja, es gibt eine Hölle. Und ich sage es noch, gehe noch einen Schritt weiter, ja, es gibt Qualen. Schauen wir uns erst weiter die Geschichte an. Da heißt es, er sieht Abraham von Weitem und Lazarus in seinem Schoß. Was da Abraham genau für eine Funktion innehat, keine Ahnung. Ich sage das auch einfach hier, keine Ahnung, weil da zerreißen sich die Theologen die Köpfe drüber. Ja? Deswegen, was soll ich euch hier jetzt was bringen, warum der Abraham ist und weil es da heißt, Abrahams Schoß. Abraham war die Vorbildperson für die Juden. Und Jesus erzählt hier diese Geschichte, Abraham war das Nonplusultra für Glauben. Und Abraham ist im Himmel. Ja, aber er kannte doch Jesus noch gar nicht. Abraham, heißt es im 1. Mose, er vertraute Gott, er glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Ja? Er glaubte praktisch hinführend, dass Jesus, dass Gott einen Weg der Erlösung schafft. Und deshalb wurde er erlöst. Deshalb sitzt er hier, ja, im Paradies, auch noch nicht der Himmel. Und hier gibt es so eine Verbindung, ja. Das ist das Paradies. Ihr erinnert euch, Jesus hängt am Kreuz und sagt zu diesem einen am Kreuz, heute noch wirst du mit mir in meinem Paradies sein. Auch hier, Vorhof zum Himmel. Für den reichen Mann ist das hier praktisch schon die Hölle. Allein schon der Punkt, trotz seines Reichtums, trotz seines guten Lebens, trotz seiner Religiosität, er wurde nämlich beerdigt und beerdigt wurden halt nur die Gläubigen. Trotz seiner pompösen Beerdigung, trotz all den Nachrufen, die es dort gab, ja, und wie man all über ihn geredet hatte, trotz seinem Bronzesarg oder keine Ahnung, ja. Dieser Mann wacht im Hades, im Totenreich auf. Und dann heißt es im Vers 24, und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich meiner, sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und so meine Zunge kühle, denn ich leide Pein, ich habe Angst in dieser Flamme. So schrecklich das Ganze hier, ich möchte das jetzt gar nicht groß auslegen. Abraham aber sprach, Kind, gedenke, dass du dein Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben und Lazarus ebenso das Böse. Jetzt aber wird er hier getröstet und du leidest Pein, du hast Angst. Was nicht heißen soll, alle, die hier gut leben, alle, die reich sind, werden in der Hölle schmoren. Ja? Und was auch nicht heißt, alle, die arm sind hier in dem Leben, die nichts haben, die werden dann, das ist ein soziales Evangelium, das stimmt nicht. Auch Billy Graham, haben wir eben gehört, ja, er hat einen Ruf, er hat Erfolg, er hat all diese Dinge, er hat auch wahrscheinlich auch ein bisschen Geld, ja. Aber das heißt nicht, dass er in der Hölle landet, sondern er hat in seinem Leben auf Jesus vertraut. Vers 26, und zu diesen allen ist zwischen uns eine große Kluft festgelegt, damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Was nichts anderes heißen soll, von diesem Ort gibt es kein Zurück. Auf ewig verloren und noch nicht mal Fegefeuer. Vers 27, er sprach aber, ich bitte dich nun, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe 5 Brüder, dass er ihnen eindringlich Zeugnis ablege, damit sie nicht an diesen Ort der Qual kommen. Das kann man verstehen, oder? Abraham aber spricht zu ihm, sie haben Mose und die Propheten. Mit anderen Worten, sie haben die Bibel. Sie haben Menschen um sich herum, die glauben. Und sie haben das Zeugnis ihres innersten Lebens, lest mal Römer 1, das heißt es, Gott hat das in unser Gewissen hineingelegt. Jeder Mensch hat im tiefsten seiner Tiefen, auch jeder Atheist, ja, jeder Mensch im tiefsten, in der tiefsten seiner Tiefen weiß er um die Existenz eines Gottes und er weiß, dass er eigentlich schuldig ist. Und jeder Mensch hat die Möglichkeit, sich auf die Suche zu machen oder sich Gedanken zu machen und nicht einfach so dahin zu leben. Und deshalb den Erfolgsrezepten der heutigen Zeit nachzulaufen. Ja, Geld, Anerkennung, Ruf, bequemes Leben, Freiheit und so weiter. Hier sehen wir die Kombination. Vers 30 noch. Genau, da sind wir schon weiter.
Vers 30 noch, er besprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen gehen wird, so werden sie Buße tun. Er sprach aber zu ihm, wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Und das ist leider heute noch so. Es gibt tatsächlich Zeugnis von Leuten, 20 Minuten in der Hölle. Ich kann das nicht richtig einordnen, wo diese Leute sich aufgehalten haben und kommen zurück und erzählen davon. Das müsste eigentlich auf der Titelseite der Blödzeitung stehen oder im Spiegel, ja? Aber davon kommt nichts. Das interessiert keinen. Genauso wie das hier keinen interessiert. Das ist Märchenstunde. Boah, das kann man ja nicht glauben. Klar kann man das nicht glauben. Weil wir können das nicht einordnen. Das Thema lautet, was du wissen solltest im Umgang mit Erfolg. Wie gesagt, ich habe eben was gesagt, ein bisschen zu dem Erfolg der heutigen Zeit. Aber wisst ihr was? Der eigentliche Erfolg, das eigentliche Ziel, über das wir uns Gedanken machen müssen, ist, dass wir erfolgreich auf die andere Seite kommen. Jeder von uns, der hier sitzt, jeder wird sterben. Entweder wir werden entrückt, das ist wieder eine andere Story, das kann jetzt im Moment passieren, wenn Jesus wiederkommt. Jeder von uns wird sterben. Deswegen haben wir bei unserer Evangelisations, wenn wir auf die Straße gehen, fragen wir die Leute auf die Straße, bist du sicher, dass du einmal, wenn du sterben wirst, dass du einmal ewiges Leben bei Gott hast? Und manche sagen, Christen, Evangelisten, mit so einer Frage kann man nicht mehr heutzutage die Leute von hinterm Ofen hervorhocken. So eine Frage braucht man nicht zu stellen. Aber interessanterweise sagen ganz viele Leute, wow, interessante Frage. Habe ich mir ehrlich gesagt noch nicht so viel Gedanken darüber gemacht, aber wichtige Frage. Und die zweite Frage lautet, wenn du heute Nacht sterben würdest und du würdest vor Gott stehen und Gott würde dich fragen, warum soll ich dich zu mir in meinen Himmel lassen? Was würdest du ihm antworten? Oh. Die Leute kommen ins Nachdenken. Da gibt es Leute, die sagen am Anfang, ich glaube nicht, ich bin Atheist. Und plötzlich fängt der Atheist an, nachzudenken. Und Leute, die das erste Mal hier waren und heute das zweite Mal hier sind, die werden sagen, was ist das für ein Laden, ja? Letztes Mal habe ich über Geld gesprochen. Das ist so ein richtiges Reizthema unter den Christen. Da gibt es ja so gewisse Fernsehsender, christliche Fernsehsender, da hörst du, jeder zweite Satz ist Euro, Dollar und so weiter. Und da könnte man ja gerade meinen, ja, also ich habe jetzt mal hier so einen Überblick, also 50% wird über Geld geredet und 50% über Hölle heute. Ich kann euch versichern, das ist nicht mein Alltagsthema. Aber wisst ihr, das kommt hier, wenn man den Fehler macht, Vers für Vers durch die Bibel zu lernen, da kommen solche Themen dran. Ja. Das ist ein Punkt. Aber ihr kennt mich. Die mich kennen, oder fragt doch, wenn ihr neu seid, fragt die anderen, hey, ist der wirklich so schräg drauf immer? Oder fragt die Leute, ja. Aber ich sage euch einen anderen Grund, warum ich darüber spreche. Nicht nur, weil es halt eben einfach drankommt, sondern wisst ihr was? Ich bin verantwortlich. Ich stehe hier vorne. Ich bin verantwortlich für euch. Es heißt im Jakobus Kapitel 3, Vers 1, werdet nicht viele Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein schwereres Urteil empfangen werden. Und als ich das mal vor 15 Jahren gelesen habe, habe ich gesagt, okay, Herr, ich will alles werden, nur kein Lehrer. Ja? Kein Bock drauf, ein schwereres Urteil zu empfangen. Ehrlich. Jetzt bin ich Lehrer. Ich sehe meine Verantwortung darin, euch die Wahrheit zu sagen. Ich sehe meine Verantwortung darin, euch nicht Hölle Leid verkündigen, sondern das, was hier geschrieben steht. Und da können wir mal über Ruf sprechen. Das ist rufschädigend, was ich hier mache. Mein Ruf steht am Spiel. Aber wisst ihr was? Mir ist der Ruf egal. Denkt von mir, was ihr wollt. Ich habe nur einen Ruf, der mir am Herzen liegt. Das ist der Ruf bei Gott. Wenn ich eines Tages mal vor Gott stehe und Gott sagt mir, Junge, du hast zwar eine relativ große Gemeinde gehabt, das lief ja alles ganz gut ab, aber du hast ihnen die halbe Wahrheit gesagt und wegen dir sind da ein paar Leute auf der falschen Seite, weil sie haben sich in Sicherheit gewogen. Ich möchte ein paar Fragen mit euch anschneiden im Blick auf dieses Thema. Und ich habe hier zwei Verse ins Zentrum gerückt, weil das sind ja so die Verse, an denen es hängen bleibt. Zum einen haben wir diesen reichen Mann, der sein Erfolgsmodell gelebt hat. Geld, Anerkennung, bequemes Leben, Freiheit. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass dieser Mann in diesem Hades aufwacht und in Qualen war. Das ist kernig. So, Frage 1. Kann ein lieber Vater Gott die Hölle zulassen? Wir haben ja von, das ist ja alles noch im Kontext von einer Geschichte. Von welcher? Die vom verlorenen Sohn, oder? Da steht dieser liebende Vater, er sehnt sich danach und wartet, bis der Sohn zurückkommt, nimmt ihn in seine Arme und den anderen will er auch noch mitnehmen, geht ihm entgegen. Du hörst nur liebe Worte von diesem Vater. Wie soll es möglich sein, dass dieser liebe Vater Gott es zulässt, dass Menschen in der Hölle landen? Und ich habe neulich ein Buch bekommen, mal wenigstens einen Auszug aus dem Buch von einem ganz, ganz bekannten Weltautor, der zurzeit in aller Munde ist, der richtig, richtig hier die Karriere durchmacht, der über genau darüber spricht. Und er sagt, er spricht über den verlorenen Sohn und er sagt, Gott macht es. Ein liebender Vater, so wie Gott ist, der wird nicht einfach Leute in die Hölle schicken. Der wird das nicht zulassen. Das geht, das passt nicht zu Gott. Und verkauft es auf eine gute, wohlige Art und du sagst dir, ach, wie schön das zu lesen. Ich will nicht in der Haut dieses Mannes stecken, ganz ehrlich. Wie ist das zu verstehen? Im Alten Testament sagt Gott, ich bin heilig, haben wir eben gesungen, ich bin heilig und ihr sollt heilig sein. Das hat er dem Volk Israel gesagt. Und im Alten Testament sehen wir sehr häufig, dass das Volk Gottes bewusst ungehorsam wurde. Und dann, ich lese gerade durch die Propheten, wer von euch auch einmal im Jahr durch die Bibel liest, ist jetzt gerade mitten im Jesaja oder am Ende vom Jesaja und da hörst du immer wieder vom Zorn Gottes und das verdrängen wir gerne. Und deshalb haben auch manche Leute ein Problem mit dem Alten Testament. Was hat denn der Zorn Gottes mit dem liebenden Vater zu tun? Nun, es ist ein Gott, ein Gott, ein heiliger Gott, er ist voll von Liebe, aber er ist auch gerecht. Und dieser bewusste Ungehorsam wurde tatsächlich, in der Bibel lesen wir das, auch mit Zorn bestraft. Wir meinen, Zorn wäre ein No-Go. Aber wisst ihr was? Zorn ist auch eine Sache, die es braucht. Auch in unserem Leben. Auch in Beziehungen. Da, wo Dinge laufen. Es heißt im Neuen Testament, wenn ihr zürne, zündigt nicht. Also Zorn ist durchaus auch manchmal dran. Aber wisst ihr was? Ich bin schon so lange Christ. Ich bin schon so lange Pastor. Wenn ich an Zorn Gottes denke, das war früher mal so, dass ich Angst hatte. Oh, ich habe ein falsches Gottesbild gehabt. Aber wenn ich heute über Zorn Gottes spreche, ich kann da völlig relaxed und cool sein. Weil ich weiß, dass dieser Zorn Gottes mich überhaupt nicht erreicht. Das betrifft mich gar nicht. Weil ich ja mit ihm lebe. Weil ich mit ihm unterwegs bin. Weil er mich Haufen Dreck in seine Arme geschlossen hat, wie den verlorenen Sohn. Sagt, du bist mein Sohn. Ich hab dich lieb. Im Römer 5 steht folgendes. Römer 5, Vers 8 steht, Gott aber erweist seine Liebe, hört genau hin, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, Gott sieht das, Gott sieht, wo wir rumlaufen, dass wir mit ihm überhaupt nichts zu tun haben wollen oder wollten, hat er seinen Sohn, er wurde Mensch in Jesus, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, was er vergossen hat am Kreuz, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Das ist die Story. Gott ist heilig, Gott ist gerecht. Da ist der Ungehorsam. Und das auf der anderen Seite ist halt die Strafe, die da ist, ist so. Versuch's zu erklären. Ich kann es dir nicht 100% erklären. Es ist eine Tatsache. Ich muss mich auch nicht dafür entschuldigen, dass es so ist. Es ist so. Aber Gott selbst hat diesen Ausweg geschaffen aus dieser Spirale, aus diesem Ding, was eigentlich gar nicht möglich ist, indem er selbst Mensch wird. Indem er stirbt für uns. Indem er den Zorn auf sich lädt. Dann heißt es im Vers 10, denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden, durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir nun versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Was passiert also mit dem Zorn? Er nimmt ihn auf sich. Er hat ihn auf sich genommen. Jesaja 53 noch. Er war durchbohrt um unsere Vergehen willen. Er war zerschlagen um unsere Sünde willen. Die Strafe, wir könnten auch sagen, der Zorn lag auf ihm selbst, zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Erinnert euch an die letzten Worte Jesu. Er hängt am Kreuz und er ruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die ganze Not, der ganze Zorn, diese ganze Gottesferne lag auf Jesus selbst. Wir können das nicht ganz begreifen. Er hat das alles auf sich genommen. Und das ist Liebe. Und darum heißt es im Johannes 3, Vers 36, wer an den Sohn Gottes glaubt, hat ewiges Leben. Himmel. Ewiges Leben, ja, nicht ewiger Tod, ewiges Leben. Wer aber den Sohn Gottes nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Da haben wir das Ding wieder, ja, rund. Wer aber den Sohn Gottes nicht gehorcht, wer nicht an ihn glaubt, wird das Leben, dieses ewige Leben bei Gott nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Also wir runden das ab oder wir bringen das in die Summe und es heißt, du brauchst Erlösung. Du brauchst Erlösung von deinen Sünden und du brauchst Erlösung von dieser Hölle. Das ist alles, das ist die Gospel, das ist das Evangelium. Und von dem Tag an, wenn du Jesus einlädst, in dein Leben zu kommen, wenn du sagst, Jesus, Ich möchte dir mein Leben bringen. Ich bekenne dir meine Schuld. Ich bekenne dir alle meine falschen Konzepte in meinem Leben. Komm in mein Leben, mach mich neu, vergib mir. Dann zieht der Heilige Geist in dich ein und dann leitet er dich zu einem Gott, das nicht der zornige Gott ist, sondern ein liebender Vater. Dann haben wir das Konzept wieder vom verlorenen Sohn. Und er bringt dich und du hast das Bedürfnis, noch näher mit ihm vorwärts zu gehen. Nicht einfach, ich bekehre mich, damit ich nicht in die Hölle muss, sondern da beginnt was völlig Neues. Und das ist das, was Gott von uns will. Warum erkläre ich das nochmal in allen Einzelheiten? Weil das ist der Schlüssel. Wenn du nämlich das verstanden hast, da können wir das Thema Hölle beenden. Wisst ihr? Dann brauchen wir nicht lange über die Hölle zu reden. Aber wenn du das Ziel nicht kennst, da wird das höchste Eisenbahn. C.S. Lewis kennt den König von Narnia, ja? Also nicht, das ist nicht der König von Narnia, sondern er hat es geschrieben, ja? C.S. Lewis kam zu einem Grabstein, auf dem stand, hier ruht ein Atheist, voll eingekleidet und kein Ziel, wohin er gehen kann. Darauf sagt C.S. Lewis, ich wette, dass er sich das jetzt wünschen würde. Ja, der Atheist, kein Ziel, also Erfolg vorbei, kein Ziel, wo ich hingehen kann. Und er weiß, wohin er gekommen ist. Und C.S. Lewis macht das deutlich. Das ist kein Spaß, Leute. Ich meine, jetzt kann man noch Sprüche kloppen. Ich war schockiert, als die Abschlussfete von unserem Sohn war, von der Abschlussklasse, und jede Klasse ist eingezogen mit einem Lied. Und bei einer Parallelklasse von unserem Ältesten haben sie das Lied gewählt, Highway to Hell. Die Klasse kommt reinmarschiert und dieses Lied läuft. Ja, ich singe es jetzt nicht. Highway to Hell. Und wisst ihr, wie es in dem Lied heißt? Ich bin auf der Highway in die Hölle. Keine Stoppschilder, kein Tempolimit. Niemand wird mich bremsen. Niemand wird mit mir rumspringen. Hey, Satan, ich zahle schon meine Schulden. Ich spiele in einer Rockband. Super, hä? Hey, Mama, schau mich an. Ich bin auf dem Weg ins gelobte Land. Highway to Hell. Und ich denke, wow, hier kommen diese Kids. Fast sahen die unschuldigen Kids, ja. Aber die Kids kommen, wo sind sie unterwegs? Wohin geht's? Ist das mein Motto? Warum gibt es eigentlich eine Hölle? Warum gibt es eigentlich eine Hölle? Wisst ihr was? In Matthäus 25 steht, Vers 41, das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Die Hölle war nie gedacht für uns Menschen, nie. Die Hölle war gedacht für den Teufel und seine Dämonen. Gott wollte nie, dass ein Mensch verloren, das steht so häufig in der Bibel. Aber der Teufel und seine Dämonen, übrigens ein gefallener Engel, der ein ganzes Heer mit sich genommen hat, auch eine andere Geschichte, kann man nachlesen im Jesaja.
Er ist der Fürst dieser Welt und er versucht, so viel wie möglich mit sich zu ziehen. Kommen viele dahin? Matthäus 7, Vers 13 heißt es, geht hinein durch die enge Pforte. Denn weit ist die Pforte und breit ist der Weg, der zum Verderben führt. Wenn solche Begriffe genannt werden, dann weißt du, es geht halt eben um diese Hölle. Und viele sind es, die darauf gehen. Darf ich richten? Darf ich richten? Darf ich sagen, nein, der ist schon in der Hölle oder so? Nein, ich darf nicht richten. Aber es gibt eine Sicherheit, um mich davor zu bewahren. Das ist das Leben mit Jesus. Das ist meine Erlösung. Meine Kapitulation. Das ist wahrer Erfolg. Ich werde noch deutlicher. Hier sitzen Menschen, die werden in der Hölle landen. Hier sitzen Menschen, die werden in der Hölle landen. Oh, du hast es in der Hand. Gott hat uns einen freien Willen gegeben. Das ist so knüppelhart, das Ding. Du wirst dich vielleicht, ich wünsche dir das nicht, aber dieser 30. September 2013, ich wünsche mir, dass du dich an dieses Datum zurückerinnerst, wo du vielleicht gesagt hast, wow, ich brauche Jesus. Ich brauche einen Erlöser. Ich brauche ein neues Leben. Oder du wirst dich vielleicht an das Datum zurückerinnern, wie hier unser Freund hier in der Geschichte. Boah, hätte ich doch damals. Hebräer 9, Vers 27. Wie es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und wisst ihr was? Es gibt keine zweite Chance. Eigentlich müsste man über das Thema jeden Sonntag predigen. Ja, aber da denkt man, hey, was ist das für ein Laden? Aber wisst ihr, was ich meine? Wenn das ja so eine wichtige Geschichte ist, ich habe mich mit meinem Sohn unterhalten darüber und mal ausgerechnet, wie viel ist denn das Leben hier auf der Erde im Vergleich zur Ewigkeit? Aber das Leben auf der Erde ist alles entscheidend, wie ich lebe, was ich mache, was ich tue. Daniel 12, Vers 2. Und viele, die unter der Erde schlafen, liegen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Auf diese Frage, folgende Frage, werden die meisten oder weichen die meisten Pastoren, die meisten Redner, die meisten bekannten Leute, die einen guten Ruf haben, aus. Nämlich die Frage, wird jeder, der Jesus nicht kennt, in der Hölle landen? Wird jeder, der Jesus nicht kennt, in der Hölle landen? Ich habe das schon oft gehört. Da waren die Kameras, die Lichter gerichtet auf einen bekannten Redner. Und dann fangen sie an auszuweichen. Fangen an, Geschichten zu erzählen und alles Mögliche. Alles nur das nicht. Ja, absolut. Wenn du Jesus nicht kennst, gehst du in die Hölle. Das ist Evangelium. Das ist Bibel. Das ist Bibel. Das sagt Gott in seinem Wort. Ich habe euch letzte Woche schon mal den Mark Driscoll zitiert. Wisst ihr, was ich an ihm so schätze? Er ist einer der weit meistgehörtesten Redner oder gesehensten Redner weltweit zurzeit. Tausende jede Woche, Zehntausende, keine Ahnung, wie viele seine Predigten downloaden und hören und sehen. Und er hätte Grund, um seinen Ruf besorgt zu sein. Aber was mir an ihm gefällt, er ist, wie die Amis sagen, straight. Ich sage euch mal, was er am Ende einer Predigt gesagt hat, wo es auch um dieses Thema ging. Ich möchte euch das einfach mal weitergeben, weil mich das so bewegt hat. Er sagt am Ende, lass es mich ganz klar sagen. Lass es mich schmerzvoll sagen. Lass es mich laut sagen. Lass es mich liebevoll sagen. Lass es mich flehend sagen. Du bist in Gefahr. Ja, ja. Das sehen Tausende, Zehntausende. Und da werden Berichte drüber geschrieben. Wie kann man nur so sein? Wie kann man sowas sagen? Und dann sagt er weiter, die Wahrheit ist, ich liebe Gott und ich liebe euch. Und ich kann es nicht verantworten, Blut an meinen Händen zu haben. Und ich möchte nicht vor ihm stehen und ihn sagen hören zu mir, nicht gut gemacht, mein untreuer Knecht. Wie kann ich es wagen, euch das vorzuenthalten? Wisst ihr was? Auch wenn ich stehe hier vorne und boah, das ist heftig.
Auf der anderen Seite löst sich bei mir eine Last von der Schulter, weil ich mir sage, das ist meine Aufgabe. Auch ja, auf der anderen, wir reden viel von der Gnade Jesu, wir reden viel von der Liebe Jesu und das ist so wahnsinnig stark und gut, aber wir müssen auch die andere Seite sehen. Jemand hat mal ausgerechnet, Jesus hat in 12% seiner Verkündigung handelte von der Hölle. 12% der Verkündigung Jesu handelte von der Hölle. Wenn er davon spricht, wie kann ich es wagen, das Thema auszuklammern? Und ich sage das nicht, ha, endlich mal, ja. Hier mal ein bisschen Feuerschirr in PowerPoint machen mit Flammen. Das sage ich nicht, um mal richtig auszuteilen, sondern ich sage das aus Liebe zu euch. Ich sage das aus Liebe zu euch. Wir alle, wisst ihr, und das Coole an der Sache ist, das muss ich sage ja nicht, wenn ich sage, hier sitzen einige, die werden in der Hölle landen. Das heißt ja nicht, da kann sich auch nichts dran ändern, sondern der Punkt ist der, heute, wir haben das eben gesungen, heute ruft dich Jesus, heute kommt er zu dir, heute begegnet er dir und ich bete, dass der Heilige Geist an dir arbeitet. Du weißt das, ob du persönlich eine Entscheidung getroffen hast für Jesus, ob du mit Jesus unterwegs bist, ob dir das am Herzen brennt, neben deinem Erfolg. Hey, das ist ja okay, wenn du viel Geld verdienst, wenn du Erfolg hast. Es ist auch gut, wenn du einen guten Ruf hast. All diese Dinge, ich möchte dich ja nicht abstreiten, aber dass du weißt, der größte Erfolg in meinem Leben, das größte Ziel, was ich in meinem Leben erreichen kann, ist bei Jesus anzukommen und ewig, immer, für immer und ewig bei ihm zu sein, mit Freuden da zu sein und möglichst viele mitzunehmen. Das ist ja auch das andere Motivationsding, das Thema, ja? Vielleicht bist du der Einzige in deiner Familie, der an Jesus glaubt. Und klar, wir trauen uns nicht, anderen von Jesus zu erzählen. Aber ist es nicht so, wenn wir unsere Leute wirklich lieb haben und dann wünschen wir ihnen das Beste? Wir wünschen ihnen, dass sie mit uns ans Ziel kommen. Wir wünschen ihnen, dass sie mit dabei sind. Auch wenn du sagst, Mensch, ich komme da nicht durch, ja, wenn ich ihnen versuche, von Jesus zu erzählen, dann bete für sie. Bete jeden Tag für sie, dass sie die Möglichkeit bekommen, mit Jesus, bei Jesus zu sein. Das ist das Beste, was uns überhaupt passieren kann. Jesus ist tatsächlich exklusiv, wenn er sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ja, aber es gibt ja viele andere Wege. Hey, Gott ist einer. Gott ist einer und Gott hat diesen Weg von der Schöpfung an geplant, dass er sagt, ich will nicht, dass einer verloren geht und deshalb wurde er Mensch in Jesus. Das ist kein Religionsstifter, völliger Blödsinn. Jesus ist kein Religionsstifter. Was aus der christlichen Religion geworden ist, das ist das Gleiche, was aus dem Buddhismus, aus dem Islam, aus allen Religionen geworden ist. Religion ist immer der Versuch des Menschen, zu Gott zu kommen. Wir schaffen das nicht. Wir werden selbstgerecht. Wir brauchen die Erlösung von Jesus. Er ist der Weg. Er ist die Wahrheit. Er ist das Leben. Hey, und lass diesen Tag nicht vorbeigehen, dass du nicht sagst, Jesus, ich brauche dich. Billy Graham, das ist sein Herzensanliegen. Wisst ihr, was in jeder Predigt bei ihm kommt, die er predigt? Johannes 3, Vers 16, das habe ich mal gehört. In jeder Predigt, da heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, sodass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Merkt ihr, wir filtern das schon ganz aus. Ja, was heißt denn verloren? Verloren heißt in der Hölle am Ziel ankommen. Und das will kein Gott. Gott sehnt sich danach. Ich sehne mich danach, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Mit Jesus unterwegs. Deshalb erzählt Jesus diese Geschichten. Nicht, um uns Angst zu machen, weil er möchte, dass wir bei ihm sind, weil er möchte, und wir kommen zurück am Anfang der Geschichte, dass er, wie der Vater, sein Kind in den Arm nimmt und es bei sich halten kann. Und dann ist nicht mehr die Rede von Zorn, da ist nicht mehr die Rede von Hölle, da ist nicht mehr die Rede von Krampf und so weiter, sondern er nimmt uns in seine Arme und er führt uns zum Ziel. Das, an diesem Erfolgsmodell, müssen sich alle anderen Teilerfolge ausrichten. Das ist das Entscheidende. Lass uns beten und aufstehen. Und Herr, ich bitte dich jetzt, dass du kommst. Heiliger Geist, dass du das nimmst. Ich kann das nur hier so austeilen. Ja, und ich möchte auch nicht, dass es so wirkt, als ist es einfach nur ausgeteilt. Sondern mein Wunsch ist, dass wir, jeder Einzelne, weiß, worum es geht. Herr, du weißt und ich weiß, dass mir es nicht darum geht, eine alte gesetzliche Lehre aufflammen zu lassen, irgendwelche Märchen erzählen, sondern mir geht es darum, dass jeder, der hier ist, sich diese Frage stellt. Jeder eine Entscheidung trifft, die richtige. Nämlich keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung, auch die falsche Entscheidung. Und ich möchte dich bitten, dass du, Heiliger Geist, jetzt kommst. Bitte, ich möchte dich für diejenigen bitten. Ich kann nicht hinter die Kulissen gucken. Das kann keiner von uns. Ich weiß nicht, was hinter dem Einzelnen ist. Das weißt allein. Wir haben eben gehört, du kennst die Herzen. Und ich bitte dich jetzt, Heiliger Geist, dass du wirkst an jedem Einzelnen, der jetzt hier in diesem Raum ist. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass wenn ich jetzt ein Gebet spreche, dass diejenigen, die merken, wow, das bin ich ja. Ich habe mir darüber eigentlich nie Gedanken gemacht. Ich dachte immer, ich komme irgendwie, dass ich erfolgreich durchs Leben komme, aber es gibt ja ein ganz anderes Konzept. Es gibt einen Gott, einen liebenden Gott, der mich in seiner Gemeinschaft haben möchte, der dafür seinen Sohn geopfert hat. Und der mir meine Sünden vergeben möchte, der mir einen neuen Lebensinhalt geben möchte, der mich zum ewigen Leben führen möchte. Und ich möchte dich jetzt einladen, ich bete jetzt ein Gebet und möchte dich einladen, dass du dieses Gebet nachbetest. Ich helfe dir, indem ich Satz für Satz bete, ich lasse eine kurze Pause und du betest einfach nach. Wenn du diese Entscheidung noch nie getroffen hast oder du weißt nicht, Mensch, habe ich das eigentlich oder habe ich das nicht, dann bete dieses Gebet mit und erinnere dich an diesen Tag, an diesen 30. September, an den Anfang, den du gemacht hast mit Jesus. Und du kannst glauben, er wird kommen mit seinem Heiligen Geist und er wird dich leiten. Du wirst hier Teil in der Gemeinde sein, die dir helfen wird, dieses Leben mit Jesus zu führen. Lass uns beten. Lieber Herr Jesus, ich habe erkannt, dass ich ein Sünder bin. Und dass ich ohne dich verloren bin. Du bist für meine Sünden ans Kreuz gegangen. Und ich lade dich jetzt ein, komm in mein Leben. Vergib mir. Ich bekenne dir alle meine Schuld. Mach du mich neu. Und danke Gott, dass ich jetzt Vater zu dir sagen darf. Danke, dass der Zorn mich nicht mehr trennt von dir, sondern du mich annimmst als dein Kind. Ich will dir von nun an nachfolgen. Komm mit deinem Heiligen Geist in mich. Erfülle mich, mach mich neu und hilf mir, ein Leben mit dir zu führen. Und danke, dass du mich erlöst von der Sünde und von der ewigen Verdammnis und dass ich ewig bei dir sein darf. In Jesu Namen. Amen. Wenn du dieses Gebet gesprochen hast, ich möchte dir wirklich ans Herz legen, mach das nicht nur so einfach, so ein Ding für dich, sondern hier vorne sind Leute, die werden nochmal für dich beten. Und vielleicht machen wir es auch so, dass vielleicht auch ein paar von dem Evangelisationsteam mit hier vorne sein können, die auch nochmal für dich beten können. Mach das fest. Mach das fest. Das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Und dann lass uns gemeinsam froh unterwegs sein. Wir werden jetzt noch ein Lied singen, das das nochmal zum Ausdruck bringt, wo es heißt, ich renne zu dir und mach das einfach. Renn zu ihm. Halt dich fest an ihm. Er ist hier.